Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Mit dem speziellen Catch, wenn man so will, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Gian Daniel, angekommen bei Folge 457.
Richtig.
457. Ich muss dich, also wir können uns jetzt eigentlich gegenseitig fragen, ob wir noch wissen, was letzte Woche besprochen wurde, weil uns wurde ja eine Geschichte erzählt.
Richtig, letzte Woche war eine Crossover-Folge mit Tatortgeschichte und da haben uns Niklas und Hannes eine Geschichte der Bierkriege oder der Bieraufstände erzählt.
Der Bieraufstände, ja. Ja, sehr interessant. Also quasi Aufstände durch das 19. Jahrhundert durch.
Genau. Ja. Es ist interessant, dass sich die Bieraufstände oder Bierkrawalle, die ziehen sich wirklich durch das Jahrhundert.
Ja.
Weil es eben nicht nur um das Bier geht, sondern am Ende sind es natürlich soziale Aufstände.
Genau, das sind ja die großen Umbrüche eigentlich, die da im 19. Jahrhundert passieren und die reflektiert in diesen Unruhen.
Genau.
Weil ich das mir auch in der Einleitung zur letzten Folge gesagt habe, es ist wirklich eine schöne so Verquickung von eben Geschichte und Tatort.
Ja. Absolut. Also vielen Dank an Niklas und Hannes für die Geschichte.
Ja, herzlichen Dank dafür. Und heute sind wir wieder auf uns gestellt. Wie schauen wir aus, Daniel?
Naja, muss ja, oder?
Naja. Hast du was vorbereitet?
Das habe ich. Und ja? Ich muss gleich sagen, Richard, ich hoffe, wir werden es gleich sehen, aber ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht eine deiner Trilogien kaputt mache.
Ist eine Schlacht?
Nicht direkt.
Aha. Hat es was mit dem Krimkrieg zu tun?
Nein. Richard, am 10. September 1419 betritt Johann ohne Furcht mit 10 seiner Vertrauten eine Brücke in Montereau, das liegt im Süden von Paris, wo die Yonne in die Seine mündet. Und er trifft sich dort zu Verhandlungen mit dem Dauphin, also dem französischen Thronfolger, den späteren Karl dem VII. Der Zugang zur Brücke wird von beiden Seiten verschlossen, aber Johann ohne Furcht bemerkt zu spät, dass er in eine Falle geraten ist. Nicht nur der Dauphin wartet auf ihn, sondern auch der Tod. Cheesy Satz, aber ich glaube, ich meine. Der Dauphin hat seine Leute mit Axt und Schwertern losgeschickt und Johann ohne Furcht ist chancenlos. Dieses Attentat am 10. September 1419 ist nicht nur die Rache Karls für den Mord an seinem Onkel Ludwig von Orléans, den hat nämlich Johann ohne Furcht einige Jahre zuvor in Auftrag gegeben. Es ist auch der Höhepunkt eines Bürgerkriegs, der Frankreich an den Rand einer Niederlage drängt, und zwar in einem anderen, noch größeren Konflikt, über den du bereits 2 Folgen gemacht hast.
Ja, 100-jährige Krieg.
Richtig, der 100-jährige Krieg. Johann ohne Furcht ist nämlich Herzog von Burgund und damit zu der Zeit der mächtigste Fürst in Frankreich. Und wir haben uns bislang noch nie explizit mit Burgund beschäftigt, obwohl es eines der faszinierendsten europäischen Reiche des Mittelalters war. Über Jahrhunderte extrem einflussreich und kurz davor ein eigenes Königreich zu werden, um dann doch noch in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Richard, wir sprechen heute über das Herzogtum Burgund, Johann ohne Furcht, der mit einem Mord 1407 am Bruder des französischen Königs einen Bürgerkrieg auslöst, genannt Bürgerkrieg der Armagnac und Bourguignon, und wie das zu einer der verheerendsten Niederlagen Frankreichs während des 100-jährigen Kriegs führte.
Nur, dass ich es jetzt nicht falsch rum sage, es ist die Niederlage von Agincourt.
Richtig, die Schlacht von Agincourt 1415. Über diese Niederlage hast du schon mal eine eigene Folge gemacht, nämlich die Folge 266, die Schlacht von Agincourt. Eine der bekanntesten Schlachten des Mittelalters überhaupt, fand im Oktober 1415 statt, also 4 Jahre vor dem Mord an Johann ohne Furcht. Die Schlacht ist vor allem geprägt durch die Fußsoldaten mit Langbogen, aber das führst du in der Folge genauer aus. Es standen sich gegenüber die Truppen von Heinrich dem V., dem englischen König, und ein französisches Heer unter der Führung der Armagnac. So werden die Parteigänger des Herzogs von Orléans und des Dauphins bezeichnet. Benannt sind die nach dem Grafen Bernard d'Armagnac. Und da sind wir jetzt schon mitten im französischen Bürgerkrieg, der nach Armagnac und den Bourguignons benannt ist. Die Bourguignons sind nämlich die Burgunder. Und die Geschichte, um die es heute geht, die hast du in der Folge 266 auch kurz angedeutet. Denn dieser Bürgerkrieg schwächt Frankreich ganz enorm im Kampf gegen England, führt sogar dazu, dass Heinrich V. kurzzeitig auch König von Frankreich wird. Wir hören mal kurz in die Folge rein. Du sprichst da gerade über den Beginn der Schlacht von Azincourt. Und um deutlich zu machen, dass das Teil einer älteren Folge ist, habe ich mir noch erlaubt, Musik drunter zu legen.
Es macht sich hier jetzt nämlich schon ein kleines Problem der Franzosen bemerkbar. Im Gegensatz zum Heer der Engländer, dem ja der englische König selbst vorsteht, sind die Franzosen in ihrem Heer ohne einen richtigen Führer. Der damalige französische König Karl VI. Ist zwar ein guter Feldherr und so weiter, allerdings ist er schon lang aufgrund seines Geisteszustands nicht mehr in der Lage, ein Heer anzuführen. Und der König stehen einige seiner eigentlichen Kommandanten bzw. Feldherren nicht zur Verfügung. Zum Beispiel der Herzog von Burgund oder der Herzog von Orléans, die stehen ihm nicht zur Verfügung. Der eine, weil er seinen Vater ermordet hat und der andere, weil bei ihm sowieso ein bisschen auf der Kippe steht, ob er sich nicht ohnehin mit den Engländern verbünden will, um gegen den französischen König zu kämpfen.
Falls du es erkannt hast, das war natürlich Bach.
Natürlich Bach. Von dir selber eingespielt natürlich, oder? Auf deinem Spinett zu Hause.
Genau. Interessant ist, du sprichst nämlich hier in diesem kurzen Einspieler alle Konflikte an, um die es gleich gehen wird.
Sehr gut.
Ausgangspunkt dieser ganzen Angelegenheit ist nämlich der Zustand des französischen Königs Karl VI. Hm. Der gilt so ab 1393 als nicht mehr regierungsfähig.
Ja.
Der Ball des Ardents heißt übersetzt der Ball der Brennenden. Das scheint so ein endgültiger Wendepunkt zu sein. Das war ein sogenannter Charivari. So nannte man in Frankreich einen Polterabend, wenn sich jemand nochmal verheiratet hat.
Charivari?
Charivari, genau.
Oh, interessant.
Auf der Feier kommt es jetzt zu einer Katastrophe. Weißt du, was da passiert?
Nein.
Der französische Hof ist eingeladen, auch der König ist dabei, es wird den ganzen Tag gefeiert und am Abend sollte das Fest mit einem Ball ausklingen. Der König und 5 hochrangige Adlige haben sich was Besonderes überlegt. Sie wollen als sogenannte wilde Männer auftreten. Das heißt, die schmieren sich mit Pech ein, bedecken sich mit Federn, ketten sich aneinander und laufen dann schreiend durch die Ballgesellschaft.
Klingt so, als hätten sich Polterabende seit dem Mittelalter bis jetzt nicht wahnsinnig verändert, oder?
Jedenfalls der Bruder des Königs, Ludwig, der Herzog von Orléans, der kommt ein bisschen später dazu und sie haben das Licht ausgemacht, damit sich alle noch mehr vor den wilden Männern erschrecken. Da nimmt der Ludwig eine Fackel, um sich ihre Gesichter anzuschauen, weil er will wissen, wer da mitmacht. Mhm. Allerdings kommt er ihnen zu nah und es entzündet sich das Kostüm von einem der Männer. Nur einer kann sich von den Ketten befreien, rettet sich durch den Sprung in ein Weinfass. Die Tante des Königs, die Herzogin von Berry, die rettet den Karl, also den König, indem es ihr gelingt, die Flammen mit ihrem Unterrock zu ersticken. Die anderen 4 überleben das Unglück nicht. Mhm. Am Tag nach diesem Unglück überträgt Karl VI. Die Regentschaft an seinen Bruder Ludwig von Orléans. Und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten eigentlich, Karl lebt noch 30 Jahre, der stirbt erst 1422. Und es entspinnt sich ein Machtkampf um den Einfluss am Hof, der im Bürgerkrieg der Armagnac und Bourguignon mündet und eine Schneise der Verwüstung durch Frankreich zieht. Mhm. Die einen unterstützen den Herzog von Orléans, das sind die Armagnac, und die anderen den Herzog von Burgund, das sind die Bourguignon. Und wie wir gerade von dir gehört haben, dem König stehen bei der Schlacht von Azincourt einige seiner wichtigsten Feldherren nicht zur Verfügung, nämlich genau die beiden Konfliktparteien, der Herzog von Burgund und der Herzog von Orléans. Die 2 mächtigsten Männer des Reichs nach dem König. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt kämpfen die beiden Parteien schon seit 20 Jahren um die Regentschaft. Der Herzog von Burgund ist der Johann ohne Furcht und er spielt, wie du es auch beschreibst, mit dem Gedanken, sich mit dem englischen König zu verbünden. Zur Schlacht von Azincourt schickt Johann ohne Furcht aber schon jemanden, seinen Sohn, den späteren Burgunderherzog Philipp den Guten. Der kämpft aber nicht mit, der kommt wahrscheinlich nicht zufällig zu spät und greift gar nicht mehr ins Kampfgeschehen ein.
Ja.
In einer anderen Quelle habe ich gelesen, dass er gar nicht dabei war. Jedenfalls, die Burgunder halten sich aus dem Konflikt raus. Mhm. Der zweite, den du ansprichst, ist der Herzog von Orléans. Und der ist aber tatsächlich dabei, der kämpft mit bei dieser Schlacht. Aber es ist nicht Ludwig, der wird ja bereits 1407 ermordet, im Auftrag von Johann ohne Furcht, sondern sein Sohn und Nachfolger ist dabei und er heißt ebenfalls Karl. Also sowohl der Dauphin als auch der Herzog von Orléans sind Karls. Und diese Schlacht wird dramatische Folgen haben für das Leben von Karl von Orléans, weil es klingt bei dir im Einspieler so, als hätte der Herzog von Orléans seinen Vater ermordet. Allerdings hat Johann ohne Furcht den Herzog von Orléans ermorden lassen.
Hm.
Dieses Attentat auf Ludwig von Orléans, den Bruder des Königs, 1407, ist genau der Auslöser für den anschließenden Bürgerkrieg. Und Karl von Orléans, der als einer der Anführer bei Azincourt teilnimmt, ist nicht bekannt für seine Stärken auf dem Schlachtfeld. Er ist in die Geschichte eingegangen als Poet. Er gilt in Frankreich als einer der bedeutendsten Lyriker seiner Zeit. Einen großen Teil seines Lebens verbringt er allerdings in Gefangenschaft. Also bei dieser Schlacht von Azincourt wird er nämlich vom englischen König entführt, also 1415. Und was glaubst du, wann kommt er wieder frei?
Naja, das dauert immer ein bisschen mit diesen Lösegeldzahlungen. Also ich würde sagen, 10 Jahre später?
1440, also nach 25 Jahren wird er wieder freigelassen.
Okay, dauert ein bisschen länger.
Ja, es liegt daran, dass sich niemand so richtig für ihn einsetzt und das Lösegeld zahlt. Aber sein Sohn wird dann später als Ludwig XII. König von Frankreich. Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber diese 25 Jahre sind es, oder? Mhm. Ja. Die verbringt er nicht in einem Verlies, oder? Also wenn ihr es richtig in Erinnerung habt, dann leben die ja dann quasi einfach dort am Hof, oder?
Genau, ja. Also das ist mehr oder weniger so eine Art Hausarrest.
Ja.
Also jetzt auch nicht gut.
Nicht immer, aber ja. Und auch nicht gut, aber zumindest nicht in einem Gefängnis.
Aber in einem Kerker hätte er wahrscheinlich auch keine 25 Jahre überlebt.
Ja, wahrscheinlich.
Lass uns mal über Burgund reden und warum dieses Herzogtum überhaupt so eine herausragende Stellung hatte, dass der Herzog Johann ohne Furcht den Anspruch stellen konnte, die Regentschaft für Karl den VI. Zu übernehmen. Mhm. Seinen Beinamen ohne Furcht hat er bekommen, weil er als einer der Anführer 1396 an einem Kreuzzug teilgenommen hat. Also noch einige Jahre vor seiner Zeit als Herzog. Und in der Schlacht bei Nikopolis fällt er in die Hände der Osmanen und verbringt dort einige Zeit im Kerker, bis das massive Lösegeld für ihn bezahlt wurde. Und es ist jetzt natürlich so geschickte Propaganda der Burgunder, weil es eigentlich eine vernichtende Niederlage war bei diesem Kreuzzug, aber sie stellen es so hin, dass er trotz dieser Umstände seinen Mut nie verloren hat und deshalb bekommt er den Beinamen Johann ohne Furcht. Mhm. Die Frage, was Burgund ist, lässt sich aber erstmal gar nicht so leicht beantworten, weil im Laufe der Antike bis in die Gegenwart unterschiedliche Gebiete und Reiche den Namen Burgund hatten. Heute ist es ja eine Region in Frankreich, so im Mittleren Osten mit der Hauptstadt Dijon, die ja unter anderem bekannt aus deiner Senf-Folge.
Ja.
Aber bereits in der Antike bildet sich ein Burgunderreich. Also die Burgunder, wahrscheinlich Germanen, die werden von Plinius dem Älteren zum ersten Mal erwähnt. Und da entstand auch ein burgundisches Königreich. Und der bekannteste Herrscher ist der Gundobad. Den kennst du wahrscheinlich gut, weil die Hauptquelle für ihn ist Gregor von Tours.
Ja, ich kenne ihn in- und auswendig. Den gesamten Gregor von Tours. Na, ich kenne tatsächlich nicht.
Den Gundobad oder den...
Ja, also weil das ist ja wahrscheinlich dann aus dem Teil seiner Chronik, die sich ja nicht direkt mit seiner Lebenszeit befasst und mit der habe ich mir wenig befasst.
Na, verstehe. Jedenfalls, die Burgunder, die siedeln an unterschiedlichen Orten und es ist, soweit ich das gelesen habe, auch nicht klar, von wo sie ursprünglich aufbrechen. Sie landen am Ende jedenfalls im Gebiet des heutigen Dijon. Vorher gab es auch schon ein Burgunderreich am Rhein, das von Flavius Aetius mit Hilfe hunnischer Hilfstruppen im Jahr 436 vernichtend geschlagen wird. Die Burgunden waren nämlich seit 411 Söldner im Dienst Westroms. Die haben im kaiserlichen Auftrag die Rheingrenze bewacht. Mhm. Der König Gundahar will dann aber weitere Gebiete erobern, was ihm dann den Unmut Roms einbringt. Und zur Strafe schickt er dann ein Heer mit Hunnensöldner. Und vielleicht kennst du die Geschichte.
Nein.
Das ist nämlich der historische Kern der Nibelungensage.
Ah, das ist das. Weil andere Teile des merowingischen Bruderkriegs oder des Bürgerkriegs haben ja auch Einzug gefunden quasi in die Nibelungensage.
Ja.
Aber in dem Fall zusammengestückelt aus unterschiedlichen Aspekten, weil in der Nibelungensage passiert das ja eigentlich dann später mit den... Na gut.
Okay. Ja, es ist natürlich mehr so ein Puzzle. Aber diese Schlacht und diese vernichtende Niederlage der Burgunder ist quasi einer der wichtigen Teile in der Nibelungensage. Und im frühen Mittelalter erobern dann die Merowinger das Burgunderreich. Das hat im Laufe der Zeit unterschiedliche Ausdehnungen und wird dann aber Teil des Frankenreichs als Burgundier. Mhm. Ab dem Jahr 1031 wird es dann konstanter. Da wird Burgund inzwischen fix so im Gebiet um Dijon von einer Seitenlinie der Kapetinger regiert, die ja den französischen König stellen zu der Zeit. Für uns entscheidend ist aber das Ende der Kapetinger Herrschaft 300 Jahre später, im Jahr 1363. Ab da übernehmen nämlich die Herzöge aus dem Haus Valois-Burgund das Herzogtum. Und es wird 4 Herzöge aus dieser Linie geben in den nächsten 100 Jahren, wird auch genannt das burgundische Jahrhundert. Und sie werden das Herzogtum kurzzeitig zu einem der mächtigsten und einflussreichsten Herzogtümer Europas machen, bevor es mit dem letzten der Valois-Herzöge wieder untergeht. Es ist nämlich so, dass 1363 gibt der König inzwischen aus dem Haus Valois, Johann der Gute, seinem jüngsten Sohn das Herzogtum. Und Das ist Philipp der Kühne. Und Philipp der Kühne ist der Vater von Johann Ohnefurcht. Also wir kennen jetzt schon mal die ersten beiden Valois-Burgunder-Herzöge. Vier sind es insgesamt. Der erste ist Philipp der Kühne, auf ihn folgt dann Johann Ohnefurcht. Und die beiden verstehen sich auch noch so als Teil des Königshauses. Die sind ja im Grunde auch eine Seitenlinie der Valois-Könige. Aber sie sind halt auch die mächtigsten und wirtschaftlich stärksten Fürsten des Reichs und gleichzeitig Mitglied der königlichen Familie. Die nächsten beiden dieser Herzöge, ich sag dir auch gleich, dann hat man die Namen schon mal gehört, Philipp der Gute, das ist der Nachfolger von Johann Ohnefurcht, sein Sohn, und sein Enkel von Johann Ohnefurcht ist dann der letzte dieser Burgunderherzöge, Karl der Kühne. Und die beiden, also die letzten beiden, die verstehen sich dann schon mehr als souveräne Herrscher. Die arbeiten auch dran, aus Burgund ein eigenständiges Königreich zu machen. Und man muss sagen, sie stehen auch kurz davor, das zu erreichen. Also es gibt schon Zusagen von allen Seiten, sogar eine Generalprobe der Krönung war schon durch. Aber dazu gleich mehr. Warum Burgund so einen enormen Einfluss hatte, erkennt man, wenn man sich die Ausdehnung des Machtbereichs anschaut, der mit Übernahme der Valois-Herzöge nämlich stetig zunimmt. Also es gelingt ihnen, immer mehr Herrschaften in ihren Besitz zu bringen. Zum Herzogtum Burgund, also diesem Gebiet eigentlich ursprünglich so um Dijon, gehört dann bald auch Flandern, also die Grafschaft Flandern, das Zentrum der europäischen Tuchindustrie, im Grunde die heutigen Benelux-Staaten, also Belgien, Niederlande, Luxemburg. Und es sind eben auch die Burgunderherzöge, die aus diesen Grafschaften und Herzogtümer in diesem Gebiet überhaupt erst die Grundlage schaffen für die Niederlande und für Belgien und Luxemburg. Da sind eben auch ganz wichtige Handelszentren dabei, Gent oder Brügge zum Beispiel. Also die Wirtschaft floriert enorm. Burgund war daher eine der wohlhabendsten Herrschaften Europas. Aber auch Kunst und Kultur blühen auf. Jan van Eyck zum Beispiel war am burgundischen Hof tätig. Wir haben von den Burgunderherzögen auch Porträts von wichtigen Vertretern der altniederländischen Malerei, also eben in diesem Stil von Jan van Eyck. Und woran man diesen Einfluss noch sieht, ist die Hofkultur, die Maßstäbe setzt. Du kennst vielleicht das spanische Hofzeremoniell?
Nein.
Also das spanische Hofzeremoniell war das Hofzeremoniell am spanischen Hof. Der Punkt ist nur, das basiert auf dem burgundischen Hofzeremoniell. Also okay. Der Sohn von Johann Ohnefurcht, Herzog Philipp der Gute, der hat das eingeführt. Und Philipp der Gute sieht sich mit seinem Reich nämlich nicht mehr als Teil des Königreichs, wie noch sein Vater, sondern er sieht sich als souveränen, eigenständigen Herrscher. Daher führt er am Hof ein Hofzeremoniell ein. Und es heißt deshalb Spanisch, weil die spanischen Habsburger das übernehmen. Ah. Du kannst dich vielleicht erinnern an meine Folge über Johanna I. von Kastilien. Das war Folge 430, Gefangene und Königin Johanna I. von Kastilien. Nach dem Tod von Karl dem Kühnen, 1477, zerbricht das Burgunderreich wieder in seine Einzelteile und den Teil, der heute die Benelux-Staaten bildet, den übernehmen dann die Habsburger. Das sind dann die burgundischen Niederlande.
Und das haben wir dann quasi weitergeführt in der Folge über Christina von Dänemark und Hans Holbein.
Richtig, genau. Und wer wächst dort am Hof auf?
In den Niederlanden, ja, Karl V.
Richtig, Karl V., der ist auch in Gent geboren und wächst eben am burgundischen Hof auf, unter anderem in Brüssel. Und dieses höfische Leben, das dort sehr traditionell mit spätmittelalterlichem Pomp praktiziert wird, prägt nicht nur Karl V., sondern er übernimmt es auch für den spanischen Hof und es wird dann auch am Wiener Hof eingeführt.
Wir haben im Grund, was in Wien praktiziert wird am Hof als zeremoniell, das haben wir den Burgundern zu verdanken.
Ganz genau, weil die eben noch so diese spätmittelalterliche Tradition hochgehalten haben. Es war eben so der letzte Hort dieses mittelalterlichen Lebens. Philipp der Gute, der gründet zum Beispiel auch den Orden vom Goldenen Vlies. So einer der ältesten Ritterorden überhaupt. Zählt, glaube ich, mit dem Hosenbandorden zum ältesten bestehenden Ritterorden.
Ja.
Mit diesem Hintergrundwissen, also mit dieser Macht der Burgunder, von der wir jetzt gehört haben, schauen wir uns jetzt nochmal den Bürgerkrieg der Armagnac und Bourguignon genauer an, chronologisch an. Also Karl der VI. Ist seit 1393 regierungsunfähig und das Königreich wird daher durch einen Regentschaftsrat regiert. Den Vorsitz hatte die Königin Isabeau. Und das war insofern nichts Neues, weil es gab bis 1388 ebenfalls einen Regentschaftsrat, weil Karl noch unmündig war. Das war die sogenannte Regierung der Herzöge unter dem Vorsitz der Königin. Und da bilden sich jetzt zwei Lager raus. Die königstreuen Orleanisten unter Ludwig von Orléans, das sind die Armagnac, und eben die Bourguignon, die Anhänger des Herzogs von Burgund. Und das ist jetzt ab 1404 Johann Ohnefurcht, nachdem sein Vater stirbt. Aber ihr Einfluss auf die Königin wird für die Burgunder immer weniger, nicht zuletzt, weil Ludwig von Orléans und die Königin ein Verhältnis eingehen. Und als Johann an die Macht kommt, drängen sie ihn sogar aus dem Regentschaftsrat. Noch dazu waren die Burgunder, wir stecken ja gerade mitten im Hundertjährigen Krieg, die Burgunder waren an guten Beziehungen zu England interessiert, weil die Tuchindustrie in Flandern von der englischen Wollproduktion abhängig war.
Hm.
Und im November 1407 lässt Johann jetzt die Situation eskalieren. Um die Vormachtstellung Ludwigs zu brechen, greift er zum Äußersten. Er engagiert eine Gruppe von Männern, die dem Ludwig auflauern. Der kommt gerade von einem Treffen mit der Königin. Auf einem Maultier reitet er offenbar zum Palast seines Bruders, also des Königs. Und da springen jetzt maskierte Männer auf ihn zu und erschlagen ihn. Und dieser Mord ist der Beginn des Bürgerkriegs, 1407. Und das wird jetzt auch für den Hundertjährigen Krieg nicht folgenlos bleiben. Die Armagnac versuchen jetzt, Johann wegen Mordes den Prozess zu machen. Der verlässt daher Paris. Es wird ein Gerichtshof einberufen und Johann wurde am Ende vom König begnadigt mit dem Vertrag von Chartres. Da gibt Johann zu, dass er die Ermordung veranlasst hat, entschuldigt sich bei den Kindern von Ludwig, was auch so in einer offiziellen Zeremonie persönlich vollzogen wurde. Also Johann bittet bei den Kindern um Vergebung.
Mhm.
Aber der Friede zwischen den beiden Lagern, der hält nicht lang. Insbesondere die Gegner von Johann mobilisieren jetzt und bilden eine Liga. Nämlich Karl von Orléans, also der Sohn des Mordopfers, heiratet die Tochter des Grafen Bernard d'Armagnac, der auch die Führung dieser Liga übernimmt. Und deshalb heißen die auch Armagnac und nicht Orléanisten.
Mhm.
Also die Gruppe um den Herzog von Orléans, das sind die Armagnac. Und die sind benannt nach dem Grafen Bernard d'Armagnac. Die stellen jetzt eine Armee auf und die ziehen plündernd durch burgundische Gebiete. Daraufhin beschließt Johann ohne Furcht, jetzt Paris zu erobern. Eigentlich ja das Zentrum der Macht der Armagnac. Im Oktober 1411 nehmen sie die Stadt ein und schlagen die Truppen der Armagnac vernichtend. Allerdings hält es nicht lange, weil es in Paris zu einem Aufstand kommt. Also eigentlich ist es komplizierter, weil Johann diesen Aufstand unterstützt. Das ist ein Aufstand der Pariser Handwerker. Aber dieser Aufstand bricht dann zusammen und die Burgunder werden vertrieben.
Mhm.
Dadurch kommt Bernard d'Armagnac wieder zurück nach Paris und übernimmt die Herrschaft wieder. Und das ist jetzt im Jahr 1414. Und weißt du noch, wann die Schlacht von Azincourt stattfindet?
1415.
Richtig, ein Jahr später. Das heißt, wir haben gerade eine Situation, dass sich die beiden mächtigsten Fürsten des Landes bekriegen. Und jetzt setzt Heinrich V. aus England über nach Frankreich.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, wie reagieren sie? Die Bourguignons, die halten sich raus, beziehungsweise sie nähern sich sogar noch den Engländern an. Und so sind sie jetzt vor allem die königstreuen Armagnac, die in der Schlacht von Azincourt vernichtend geschlagen werden und auch ein Großteil der französischen Führungsschicht dabei getötet wird. Und, wie gerade schon erzählt, der Herzog von Orléans entführt wird.
Mhm.
Für die Armagnac kommt es aber noch schlimmer. Königin Isabeau läuft nämlich jetzt zu den Burgundern über, was in Paris wieder zu Kämpfen führt. Die Stadt wird jetzt offiziell den Burgundern übergeben im Mai 1418, was ein Chaos auslöst, bei dem ungefähr 1000 Menschen sterben. Die Armagnac werden jetzt durch die Stadt gejagt und getötet. Unter den Opfern ist auch Bernard d'Armagnac, der angeblich so grausam getötet wurde, dass der Autor Bart van Loo schreibt, seine entsetzlichen Schreie am 12. Juni 1418 fassten das zurückliegende Jahrzehnt zusammen. 10 Jahre der Gewalt, des hinterhältigen Verrats und des Chaos. Der 15-jährige Dauphin Karl, der spätere König Karl VII., kann in letzter Sekunde gerettet werden, indem er in eine Decke gewickelt aus der Stadt gebracht wird. Und Johann ist jetzt wieder in Paris und regiert im Grunde mit der Königin. Und jetzt nähern wir uns langsam meiner Eingangsszene. Johann ohne Furcht überlegt jetzt, wie er mit dem englischen König umgehen soll. Soll er ihm die französische Krone anbieten? Eigentlich müsste er ihn jetzt bekämpfen, weil er ja jetzt im Grunde vor allem die Interessen Frankreichs vertritt, als der mächtigster Fürst in Paris, der gemeinsam mit der Königin regiert. Und der Dauphin Karl, der baut sich jetzt einen Exilhof auf in Bourges und holt dort die überlebenden Armagnac zusammen.
Mhm.
Karl kommt jetzt auf den Johann ohne Furcht zu und bietet ihm an, dass sie gemeinsam gegen Heinrich V. kämpfen sollten. Und Johann ohne Furcht lässt sich darauf ein und es kommt zu Verhandlungen. Und sie einigen sich darauf, Frieden zu schließen, also diesen Bürgerkrieg zu beenden, und gemeinsam gegen Heinrich V. zu kämpfen. Das abschließende Gespräch wollen sie am 10. September 1419 auf einer Brücke in Montereau führen. Und Brücken gelten eigentlich als recht sichere Treffpunkte für solche Besprechungen, weil es kommen nicht viele Leute drauf und es gibt für beide Seiten wenig Fluchtmöglichkeiten.
Hm. Ja.
Zumal in dem Fall sogar Absperrungen mit Türen aufgestellt werden.
Mhm.
Die Geschichte wird folgendermaßen erzählt. Johann soll vor Karl gekniet haben. Er sagt, Ich schwöre euch und dem König Gehorsam und verspreche alles zu tun, um das Königreich zu retten. Schenkt jenen, die sagen, dass ich euch Böses will, keinen Glauben. Also nach dieser Geschichte eben ist es so, dass Johann also sich dem König unterwirft oder dem künftigen König unterwirft.
Mhm.
Karl hilft ihm auf und in dem Moment wird er von hinten mit dem Beil getroffen.
Mhm.
Bevor seine Begleiter ihre Schwerter ziehen können, ist Johann schon tot. Es kommt jetzt natürlich nicht zum Friedensschluss. Also im Gegenteil, der Bürgerkrieg eskaliert jetzt endgültig. Weil bislang war die Annäherung Burgunds an England ja mehr so eine Drohung. Und es ändert sich jetzt. Karl, also der Dauphin, der spätere König, sagt dann später aus, dass das Ganze aus einem Streit entstanden wäre, der dann eskaliert ist. Die Burgunder sagen natürlich, das war ein Attentat, das von vornherein geplant war. Und der neue Herzog von Burgund, Philipp der Gute, der sogar mit einer Schwester Karls verheiratet ist, Michel de Valois. Also im Grunde, es gibt diese Geschichte, dass als Philipp das erfährt, dann sagt er zu seiner Frau, dein Bruder hat meinen Vater ermordet. Der will jetzt diesen Mord rächen. Sein Ziel ist es, er will verhindern, dass der Dauphin jemals König wird. Und daher schließt er jetzt ein Bündnis mit Heinrich dem V. Und dieses Bündnis, das hat's in sich. Im Vertrag von Troyes im Mai 1420 wird der englische König Heinrich der V. als französischer Thronerbe festgelegt. Der König Karl der VI. Unterzeichnet ein Dokument, in dem er feststellt, dass sich der Dauphin, also sein Sohn, wegen seiner grauenvollen Taten als unwürdig für die Thronfolge erwiesen hätte. Er verliert somit das Erbrecht auf die französische Krone, was für Heinrich dann den Weg freimacht. Und es kommt sogar noch schlimmer für den Karl. Der Dauphin wird nämlich jetzt von der königlichen Familie ausgeschlossen. Seine Mutter, die Isabeau, erklärt sogar ihren Sohn für unehelich. Stattdessen heiratet seine Schwester Katharina, also die Tochter von Isabeau, den Heinrich den V. Und der wird vielleicht vom regierungsunfähigen Karl, Karl dem VI. Sogar adoptiert.
Mhm.
Jedenfalls, er wird jetzt als Regent von Frankreich eingesetzt. Und es wird da aber tatsächlich vermutet, dass einige ihrer Kinder, also von Isabeau, von Ludwig, von Orléans sind und nicht vom König. Unabhängig davon war es jetzt natürlich arg, dem Dauphin plötzlich auf diese Art die Legitimation zu entziehen. Karl der VI. Ist gesundheitlich derart angeschlagen, dass er den Vertrag aber nicht unterschreiben kann. Daher übernimmt das Philipp der Gute für ihn. Und daran sieht man schon, wie die Macht jetzt verteilt ist.
Mhm.
Und das ist jetzt total arg, weil ohne viel tun zu müssen, fällt dem Heinrich praktisch Frankreich in den Schoß durch diesen Bürgerkrieg.
Mhm.
Also ausgelöst durch den Mord an Johann ohne Furcht, hat er jetzt das Doppelkönigreich. Also er ist jetzt König von England und König von Frankreich.
Ja, hätte er nicht einmal übersetzen müssen,
genau.
Frankreich.
Jedenfalls, dieser Vertrag von Troyes ist vielleicht, nein nicht vielleicht, es ist der größte Triumph Englands im Hundertjährigen Krieg.
Mhm.
Damit vereinigt er jetzt die Kronen Englands und Frankreich und der Hundertjährige Krieg ist entschieden. Natürlich nicht.
Mhm.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, eben inwiefern ich dir jetzt mit dieser Geschichte deine dritte Folge zum Hundertjährigen Krieg, also deine Trilogie kaputt mache.
Habe ich gesagt, dass ich eine Trilogie mache?
Ah, ich bin immer davon ausgegangen. Wolltest du gar keine machen?
Ich glaube, ich wollte diese beiden vernichtenden Schlachten in erster Linie machen, aber es gibt ja noch genug über den Hundertjährigen Krieg zu erzählen. Also, weil du jetzt auch so gelacht hast und gesagt, natürlich nicht. Es dauert ja noch eine Zeit lang.
Genau. Das Interessante ist, für diesen Wendepunkt, also dass England jetzt beide Kronen hat, sorgt jetzt im Grunde der Burgunderkönig. Und für den nächsten Wendepunkt sorgt wiederum ein Burgunderkönig. Weil jetzt kommt der große Wendepunkt im Hundertjährigen Krieg, der unter anderem mit Jeanne d'Arc zu tun hat.
Mhm.
Die Geschichte, die heben wir uns aber für eine eigene Folge auf.
Mhm.
Nur vielleicht so viel. Es ist der Burgunderkönig Philipp der Gute, also der Sohn von Johann ohne Furcht, der Jeanne d'Arc gefangen nimmt und an die Engländer ausliefert.
Mhm.
Jedenfalls, Karl, der ja jetzt eigentlich entmachtet ist, kommt aber wieder zurück. Er zieht sich zunächst mal zurück mit seinen Parteigängern, den Armagnac, residiert er in seinem Exilhof in Bourges. Und als sein Vater stirbt, Karl der VI., 1422, lässt er sich ebenfalls zum König ausrufen. Und die Chance zurückzuschlagen ergibt sich für ihn, weil er immer noch weite Teile Mittel- und Südfrankreichs unter seiner Kontrolle hat. Und weil Heinrich der V. ebenfalls 1422 stirbt. Das heißt, von seinem großen Triumph hat er eigentlich im Grunde gar nichts mehr. Sein Sohn Heinrich der VI. Wird zwar jetzt König von Frankreich und England, der ist allerdings erst ein paar Monate alt und daher braucht es jetzt für die neue englisch-französische Doppelmonarchie eine Regentschaft. Und es dauert noch fast 10 Jahre, also erst 1431 wird Heinrich der VI. Dann in Paris zum König gekrönt und währenddessen versucht Karl, sich ebenfalls als französischer König Karl der VII. Durchzusetzen. Ich habe schon angedeutet, es sind jetzt wieder die Burgunder, die für die Wende sorgen und das passiert 1435. Es ist nämlich so, es kommt jetzt zu einer Annäherung zwischen Karl dem VII. Und Philipp dem Guten. Der Karl hat ja eigentlich seinen Vater ermorden lassen. Und Philipp wollte eigentlich um jeden Preis verhindern, dass Karl König wird. Allerdings sieht er jetzt für Burgund eine einmalige Chance. Weil Karl jetzt natürlich zu großen Zugeständnissen bereit ist. Daher beenden die beiden jetzt offiziell den Bürgerkrieg mit dem Vertrag von Arras 1435. Karl erkennt Burgund nämlich jetzt als unabhängiges Reich an und bittet um Verzeihung für den Mord an John ohne Furcht. Und dieser Zusammenschluss, der schwächt jetzt wiederum die Engländer enorm, weil Burgund nicht mehr auf ihrer Seite war. Und so gelingt es jetzt dem Karl schließlich wieder Paris einzunehmen. Also es sind immer die Burgunder, die für eine Seite den entscheidenden Vorteil bringen. Mhm. Erst für Heinrich den V. durch ein Bündnis und jetzt kippt es wieder auf die andere Seite. Dieser Friedensschluss war im Grunde der Anfang vom Ende für England im Hundertjährigen Krieg. Also ab dem Zeitpunkt, ab 1435, verringert sich der englische Besitz in Frankreich nach und nach. Mhm. Und eigentlich sieht es jetzt für das Herzogtum Burgund sehr gut aus. Also es ist eine große, praktisch von Frankreich unabhängige Herrschaft. Also es ist so, es fällt die Lehenspflicht weg. Also formell gehört Burgund noch zu Frankreich, aber die sind im Grunde souveräne Herrscher, weil sie eben nicht mehr der Lehenspflicht unterliegen. Und die Herzöge werden immer einflussreicher. Trotzdem bricht es jetzt innerhalb von kurzer Zeit komplett wieder auseinander. Also das Herzogtum Burgund, so wie es zu dem Zeitpunkt war, wird kurze Zeit später nicht mehr existieren. Mhm. Und das passiert unter dem Nachfolger von Philipp dem Guten, nämlich Karl dem Kühnen. Der tritt 1467 die Herrschaft an, also nach dem Ende des Hundertjährigen Kriegs. Und innerhalb von nur 10 Jahren seiner Herrschaft verspielt er praktisch alles. Und zunächst deutet nichts auf diesen Niedergang hin. Er baut seinen Einfluss und Machtbereich immer weiter aus. Und 1473 kommt es zu einem legendären Treffen mit dem Kaiser, Friedrich III. Karls einziges Kind, Maria von Burgund, soll den Sohn des Kaisers, den späteren Kaiser Maximilian I., heiraten. Burgund war zu der Zeit eines der begehrtesten Ziele, selbst für die Kaiserfamilie, weil eben Burgund nicht nur als sehr vermögend galt oder sehr vermögend war, sondern auch so der letzte Hort dieses ritterlichen Lebens war. Mhm. Da, wo die mittelalterliche Ritterkultur noch gelebt wurde.
Wo die Welt noch in Ordnung war.
Ja, genau, wo die Welt noch in Ordnung war. Und die Verhandlungen zwischen Karl und Friedrich dauern 2 Monate. Es sind langwierig und zäh und ziehen sich hin. Und Karl bietet alles an Prunk auf, den er zeigen kann. Und übertrumpft damit als Herzog sogar den Kaiser. Er lernt seinen vielleicht Schwiegersohn kennen, also den Maximilian, hat aber seine Tochter nicht dabei, die Maria von Burgund. Und das, das irritiert den Friedrich ein wenig. Also er hätte die schon auch gern kennengelernt. Mhm. Und ich habe ein schönes Zitat bei dem bereits zitierten Bart van Loo gelesen. Der schreibt, statt Maria von Burgund sah er hunderte von Wagen vorbeirollen, beladen mit Möbeln, Schmuck, Kleidung, Wandteppichen, Geschirr. Es war, als hätte Karl mit Ausnahme seiner Erbin alle seine bewegliche Habe mitgebracht. Also, du musst dir vorstellen, er hat richtig aufgefahren.
Um so drüber hinwegzutäuschen, dass seine Tochter nicht dabei ist.
Um zu zeigen so, hey, ich bin der mächtigste Herzog, den es in Europa gibt.
Ja, meinen gesamten Hausrat beweglich gemacht und hergebracht.
Also, er fährt richtig auf und zwar, weil er ein gewagtes Ziel hat. Er will nämlich diese Verhandlungen als König verlassen. Seine Bedingung für die Hochzeit ist, dass er zum König gekrönt wird, also zum König des Heiligen Römischen Reichs. Und der Plan war, dass er nach Friedrichs Tod ihn danach als Kaiser beerbt und sein Schwiegersohn Maximilian sollte dann wiederum seine Nachfolge antreten. So bleibt dann alles in der Familie. Mhm. Und der Friedrich, der denkt sich schon, das kann er unter den Kurfürsten nicht durchbringen und will ihm deshalb eine Alternative schmackhaft machen. Karl sollte tatsächlich eine Königswürde bekommen, aber es sollte dazu ein neues Königtum geschaffen werden, unter anderem mit den Herzogtümern Lothringen, Savoyen, Geldern und Kleve. Mhm. Die Königskrönung war schon ausgemacht. Also sie wurde schon öffentlich angekündigt, die Zeremonie wurde vorbereitet, sogar die Generalprobe fand schon statt. Und dann zieht der Kaiser im letzten Moment zurück und reist plötzlich ab, ohne vorher bei Karl Bescheid zu geben. Und so lässt er jetzt den wütenden Herzog zurück. Und er versteht in dem Moment tatsächlich die Welt nicht mehr. Der erfährt am Morgen, dass der Kaiser abgereist ist. Und er denkt sich, Moment, wieso reist er ab?
Ja.
Hier findet gleich die Krönung statt. Er lässt dann also auch noch jemanden nachschicken, um zu sagen, was passiert. Aber es ist tatsächlich so, dass sich Friedrich nie erklärt. Also
jemand reitet ihm nach und so, Entschuldigung, was passiert?
Genau.
Und der sagt nichts. Ja.
Genau, es bleibt bis heute unklar, warum Friedrich einfach abreist, ohne das zu erklären. Es heißt auch oft, dass die Kurfürsten es verhindert hätten, weil Karl als Herzog halt prunkvoll aufgetreten ist als eben alle anderen, also auch als die Kurfürsten.
Mhm.
Dass sie das als zu prahlerisch empfunden hätten. Aber die genauen Umstände sind unklar. Und in der Folge verstrickt sich Karl in einige Kriege. Unter anderem erobert er das Herzogtum Lothringen und in recht kurzer Zeit führt er 3 Schlachten gegen die eidgenössische Armee. Das sind die sogenannten Burgunderkriege. Und diese 3 Kriege, die führen zu seinem Untergang. Im Englischen ist er auch bekannt als Charles the Rash, also Karl der Hastige. Es gibt nämlich den Spruch, Karl verlor in Granson den Hut, in Murten den Mut und in Nancy das Blut. Das sind nämlich genau die 3 Schlachten, Granson, Murten und Nancy. Und in Nancy stirbt er dann 1477. Und seine Tochter, die Maria von Burgund, wurde jetzt zur Alleinerbin. Und die Hochzeit mit Maximilian, die kommt jetzt doch noch zustande. Und so gelangen jetzt die Habsburger an die burgundischen Niederlande. Der französische König hat aber die Erbfolge nicht anerkannt, weil in Frankreich gilt das saalische Erbrecht. Und daher besetzt der französische König jetzt das ursprüngliche Herzogtum Burgund, also diese Gebiete um Dijon, weil das ja auch französisches Lehen ist. Das heißt, nach 1477 zerfällt dieses Reich wieder, das kurz vorher, wenige Jahre vorher, fast zum Königtum geworden wäre. Es ist jetzt aber auch der Beginn des habsburgisch-französischen Gegensatzes, der in den nächsten Jahrhunderten prägen wird. Und aus dieser Verbindung zwischen Maria von Burgund und Maximilian wird einige Jahrzehnte später einer der bekanntesten und mächtigsten Habsburger überhaupt geboren. Wir haben ihn vorhin ja schon angesprochen, Karl V.
Ja.
Und ich finde es so interessant, weil es ist so, weil Burgund seine herausragende Stellung verliert, konnte Frankreich im Anschluss überhaupt zu der europäischen Großmacht werden. Und es wurde gleichzeitig der Grundstein für das habsburgische Weltreich gelegt. Weil der erste Schritt für das Haus Habsburg zur Weltmacht war ja die burgundische Erbschaft. Und das Vorbild für Karl V., der ja in burgundischer Tradition aufgewachsen ist, war natürlich Karl der Kühne, sein Urgroßvater, nach dem er auch benannt ist. Also gleichzeitig spielt dieses Burgunderreich eine Schlüsselrolle während des Hundertjährigen Kriegs. Also dieses Auf und Ab des Kriegs, da ist Burgund immer das Zünglein an der Waage. Tja, Richard, und das war meine Folge über Johann ohne Furcht und den Aufstieg und Fall Burgunds, eines faszinierenden Herzogtums, das unter 4 Herzögen, vielen Intrigen, Morden und Kriegen zu einem der wichtigsten europäischen Machtfaktoren wird und innerhalb kürzester Zeit wieder zerfällt.
Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Sehr schön, weil wir jetzt so viele Verbindungen auch wieder haben.
Ja.
Vor allem haben wir jetzt auch Erklärungsansätze für im Grunde die Macht der Habsburger, ja, der Grundstein wird ja dort gelegt. Wir haben vor allem auch weitere Erklärungen, warum es für Frankreich so schwierig war, den Hundertjährigen Krieg zu führen, im Gegensatz zu England, weil die sich halt ständig untereinander nicht einmal einig waren, wer sie sind und wer gegen wen kämpft und wen sie tatsächlich auf dem Thron haben wollen. Und im Grunde haben wir jetzt in dieser Zeit diese ganze Genealogie bis rauf zu Karl dem Großen und dann noch weiter, also seine Nachkommen, dann Philipp II. Und so weiter, haben wir jetzt in mehreren Folgen eigentlich so ein bisschen zusammengestückelt.
Absolut, ja, voll.
Und vor allem auch die Geschichte der habsburgischen Niederlande, die ist jetzt hier quasi so noch einmal im Ursprung erklärt, haben wir auch einige Male schon besprochen und was für eine Rolle sie dann auch für die Habsburger spielen.
Ja.
Also hervorragend.
Was ich halt auch sehr interessant fand, dass letztendlich 2 relativ grausame Morde das Ganze halt so bestimmen. Also dieser Mord an Johann ohne Furcht und an den Ludwig von Orléans, die letztlich halt beide Male so doch recht heimtückische Morde waren.
Ja, natürlich. Axt den Rücken, das geht gar nicht. Nicht sehr ritterlich.
Ja, stimmt.
Ich finde es auch interessant, also so wie du es jetzt ausgeführt hast, wir sind ja, glaube ich, hier in Europa knapp daran vorbeigeschrammt eigentlich, dass es über die Jahrhunderte Burgund-dominiertes Reich war, oder?
Ja, voll. Ja.
Also es hatte nicht viel gefehlt und es wären höchstwahrscheinlich nicht die Habsburger gewesen, sondern die Burgunder, die über Jahrhunderte dann die Kaiser gestellt hätten.
Oder? Ja, genau.
Also hätte sein können. Ich meine, wenn dieser Vertrag durchgegangen wäre, dann wäre trotzdem Maximilian, aber wer weiß, was dann noch passiert wäre.
Ja, genau.
Also diese Übermacht oder Macht der Burgunder, die hätte sich wahrscheinlich noch ausgeweitet, oder?
Absolut. Und Frankreich wäre nicht diese Großmacht geworden, weil quasi ein großer Teil des, was heute Frankreich ausmacht, Teil des Burgunderreichs gewesen wäre.
Ja, habe ich auch so faszinierend gefunden, als ich dann die Schlacht von Crécy und eben auch dann Agincourt oder Azincourt gemacht habe, weil da eben so klar wird, weil es immer geheißen hat, ja, Frankreich gegen England, aber Frankreich war halt im Gegensatz zu England so völlig fragmentiert.
Genau, ja.
Und dass sie es überhaupt geschafft haben, dann dieses Heer aufzustellen, das ja dann vernichtend geschlagen worden ist, war ja schon ein Wunder, ja, in Agincourt. Und der Ausgang des Hundertjährigen Kriegs ist dann auch ziemlich verwundernd oder verwunderlich. Also der schlussendliche Ausgang, wenn man sich anschaut, wie wenig kohärent dieses französische Reich eigentlich war. Mir ist auch eine Folge eingefallen, die ich noch gemacht habe über quasi bürgerkriegsähnliche Zustände oder einen Bürgerkrieg im Grunde in Frankreich zu Beginn des Hundertjährigen Kriegs, über Jeanne Laflamme.
Ja, stimmt.
Also, ja. Und das ist ja nicht ganz 100 Jahre vorher gewesen, aber ist auch so ein Beispiel dafür gewesen, dass es innerhalb von Frankreich ständig diese Auseinandersetzungen gegeben hat,
ja,
die immer wieder zu einer Schwächung geführt haben, während England halt in relativ, wie soll ich sagen, geeint war in ihrem Vorhaben. Natürlich auch nicht alle, aber hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass England halt einfach kleiner ist und auf einer Insel, was es dann schwieriger macht, diese Fragmentierung, wie wir es in Frankreich gehabt haben.
Und was ich auch so faszinierend finde, ist, dass Frankreich, die lagen ja wirklich am Boden. Also dass Karl der VII. Nochmal zurückkommt, der ja im Grunde schon enterbt war, weil ich meine, im Grunde genommen war das Reich schon verloren.
Ja.
Dass sie nochmal zurückkommen, weil ich meine, er war ja der enterbte König. Also, dass der es schafft, nochmal genug Leute um sich zu scharen, um nochmal zurückzukommen, ist wirklich, hat natürlich viel mit Jeanne d'Arc zu tun. Deshalb ist Jeanne d'Arc ja auch so eine mythisch aufgeladene Person.
Ja.
Figur hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber weil es eben quasi ja schon mehr ist als nur die historische Person, sondern das ist einfach ja eine der Nationalheldinnen Frankreichs.
Ja. Sehr gut. Eine Sache ist mir noch eingefallen, weil du auch vorher nochmal gesprochen hast über den Karl VI. War das, der ja dann aufgehört hat zu regieren, ja, und übergeben hat. Was ich gelesen habe, da war er auch der Meinung, dass er aus Glas ist.
Ja, stimmt. Mhm.
Und hat Angst gehabt, dass er zerspringt.
Der durfte dann oft nicht gewaschen werden und so. Ja.
Ja. Ist lustig, dass du jetzt diese Folge machst, weil ich habe gerade vor kurzem wieder diesen Film angeschaut, The King, diesen, wo es eben um Heinrich geht und dann die Schlacht von Agincourt, und habe das alles noch so ein bisschen im Kopf gehabt. Aber natürlich nicht so historisch, wie du es jetzt dargelegt hast, sondern Shakespeare-Basis, wo das alles ein bisschen anders dargestellt wird mit, wie soll ich sagen, Poetic License.
Naja, genau. Da ist die Geschichte ein bisschen geraffter.
Ein bisschen geraffter und Sachen dazu erfunden und so weiter. Und Charaktere dazu erfunden.
Ja.
Aber, und die Schlacht von Agincourt, das habe ich, glaube ich, damals schon gesagt, dass ich nicht sehr begeistert war davon, weil es einfach zu wenig Bogenschützen waren, die sie dargestellt haben. Weil das ist einfach wahnsinnig viel. Zwei Drittel oder mehr, glaube ich, des Heers waren ja Bogenschützen, und das haben sie irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber jedenfalls, ja, vor kurzem gerade gesehen wieder und war also noch so ein bisschen drin in dieser Thematik. Also sehr schön, dass du jetzt diese Folge gemacht hast.
Verstehe. Wie viel davon wusstest du schon, oder habe ich da ein bisschen was Neues
erzählt? Sehr wenig eigentlich. Es ist ja nicht wenig kompliziert.
Oh ja.
Was du jetzt hier erzählt hast. Und vor allem, es ist dann auch recht leicht, einmal so ein bisschen verwirrt zu werden, weil die alle haben ja dieselben Namen.
Ach, alle heißen Karl.
Wenn man es eindeutscht. Ja. Wenn man es eindeutscht. Es war ja auch damals die Folge, die ich gemacht habe über den Bürgerkrieg in der Bretagne.
Ja.
Da heißen ja auch alle Johann.
Ja.
Johann und Johanna.
Ja.
Und eben, wenn wir dann die Engländer hernehmen und die Franzosen, dann auch teilweise noch die Habsburger, aber auf jeden Fall vor allem die Engländer und die Franzosen. Und dann die Namen alle eindeutschen, dann heißen alle gleich.
Ja, das stimmt. Ja. Was mir aber in der Vorbereitung, also ich kannte natürlich Burgund schon als Name, aber mir war jetzt die Bedeutung des Reichs tatsächlich nicht so klar, vor allem, weil nur durch Burgund überhaupt, also die legen den Grundstein dann für die Niederlande im Grunde, weil sie da die Herrschaften und so schon so zusammenlegen und eine Verwaltungsreform durchführen, dass das überhaupt als eigenständiger Verbund quasi dann am Ende entstehen konnte.
Ja.
Und gleichzeitig aber entsteht keine so burgundische Identität. Also es entsteht dann zwar eine französische Identität und auch eine niederländische, aber es entsteht eben keine, die am Ende sagt so, wir sehen uns als die Burgunder oder so.
Ja, hätte sein können.
Hätte sein können, genau. Also
wir hätten in einer Welt leben können, wo ich bin ein Burgunder und so weiter, wo das was, wo man sofort wüsste, was es bedeutet.
Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass in der Region Burgund sich die Leute bestimmt so damit identifizieren, aber
ja,
das ist eben, aber nicht so in dieser Eigenständigkeit, dass sie sagen so, wir sind unabhängig von Frankreich und bilden ein eigenes Reich.
Ja. Eine Sache noch, weil du bei den Verhandlungen hast du davon gesprochen, dass eben angedacht war, Burgund und Lothringen und noch ein anderes Fürstentum zusammenzulegen.
Ja.
Und das ist ja dann nicht passiert, oder?
Genau, das ist nicht passiert.
Und dass es eben nicht passiert ist, den Beweis hören wir ja in der Folge zu Christina von Dänemark, weil die wird ja dann zeitweise Regentin von Lothringen.
Stimmt, ja.
Also, ja, ich habe sie Lorraine genannt,
ja.
Die wird ja dann auch die Herzogin von Lothringen eine Zeit lang.
Stimmt. Ja, vielleicht eine Sache noch zu den Hinweisen. Ich habe mindestens zwei Hinweise bekommen, nämlich von Stefan und von Adam.
Mhm.
Also vielen Dank euch. Und was die Literatur angeht, kann ich ein Buch empfehlen, das sehr gut zu lesen ist. Das aber auch recht ausführlich ist, also hat über 600 Seiten. heißt Burgund, das verschwundene Reich, eine Geschichte von 1111 Jahren und einem Tag. Und der Autor ist der Bart von Loh, den ich vorhin schon mal zitiert habe.
Mhm. Wie schreibt sich das Loh?
L-O-O.
Kommt man so bekannt vor. Der ist relativ jung, oder?
Das kann sein. Das Buch war auf jeden Fall ein Bestseller und ist auch, wenn du nach Burgund suchst, das ist eines der Bücher, die...
Ja, der ist recht. Ich glaube, ich habe ihn nämlich einmal in einem Podcast gehört und er war so fantastisch. Er hat so fantastisch geredet und ich war so begeistert davon. Und es kann sein, dass ich mir sogar angeschaut habe, das Buch. Also das Buch ist, glaube ich, relativ neu, oder?
Das ist recht neu, ja. Das ist sicher 2020 so die Ecke.
Mhm.
Warte, ich schau mal schnell.
Ich glaube, damals habe ich meine Bewunderung sogar, habe ich es auf damals noch Twitter ausgedrückt. Und ich glaube, er hat sogar geantwortet. Also ich glaube, das ist der.
Ah, sehr gut. 21 ist das Buch rausgekommen und er ist Jahrgang 73, also ja.
Ja, sehr gut. Schön.
Tja, Richard, dann glaube ich, habe ich für heute genug erzählt.
Ja, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzu... Ich glaube, du hast alles erzählt, was man drüber erzählen kann, oder?
Ja, ich glaube, mehr kann man...
Über diese 1100 Jahre und ein Tag, oder wie heißt es?
Ja, 1111 und ein Tag.
Ah ja.
Ja, das ist so seine sehr geschickte Art der Strukturierung. Also er sagt quasi, erst die ersten 1000 Jahre fasst er zusammen, dann fasst er das Jahrhundert zusammen, dieses burgundische Jahrhundert. Dann gibt es eine entscheidende Woche und am Ende gibt es den einen entscheidenden Tag.
Oh, schön. Ach, jetzt muss ich es lesen.
Und ich verrate dir nicht, was an diesem einen entscheidenden Tag passiert.
Machst du nicht, oder was?
Mach ich jetzt natürlich nicht. Aber über diesen einen Tag haben wir schon mal geredet in dem Podcast. Da hat hier auch schon mal eine Rolle gespielt.
Okay, jetzt muss ich es lesen.
Sehr gut.
Hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach über zum Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir das.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Dort heißt man Geschichte.fm, außer Mastodon. Da gibt man am besten geschichte.social in einem Browser ein und wird dann direkt auf unser Profil geleitet und kann dort folgen. Und wer uns reviewen will, Stern vergeben, Bewertungen und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt Geschichten aus der Geschichte. Merch gibt es unter geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Philipp, Nils, Flores, Ferdinand, Thomas, Andrea, Werner, Julius, Jonas, Melanie, Kevin, Yannick, Marc, Paul, Markus, Katharina, Paul, Karin, Alexander, Annette, Philipp, Marius und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann lass uns doch das machen, was wir immer machen.
Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Bruno.
Nämlich Bruno.
Na, sag du.
Nämlich Bruno Kreisky.